Samstagsuni im Sommersemester 2011 zum Thema Wald. Vierter Vortrag: Professor Dr. Uwe Eduard Schmidt, Freiburg, die Stadt und ihr Wald in der Geschichte.
Sehr geehrter Herr Awe, herzlichen Dank für die nette Einführung. Sie haben ja mein Leben regelrecht Revue passieren lassen. Kommen natürlich sehr viele Erinnerungen auf, auch an Freiburg. Und ich mache sehr gerne diesen Vortrag, wie Herr Awe schon gesagt hat. Unser Arbeitsbereich Wald- und Forstgeschichte beschäftigt sich mit der Beziehung Wald-Mensch. Und ich möchte Ihnen gerne diese Beziehung, die historisch gewachsen ist, anhand einer Fallstudie, und zwar anhand des Stadtwaldes in Freiburg, aufzeigen. Zum Objekt selbst möchte ich Ihnen ganz kurz Status quo nennen, wie sich der Wald auf der Gemarkung Freiburg gestaltet. Die städtischen Forstbeamten sollen mir nachsehen, dass ich das nicht genau auf Quadratmeter und Hektar mache, sondern ich möchte Ihnen einfach einen Überblick geben, wie sich die Waldfläche auf der Gemarkung nach den Waldbesitzarten aufteilt. Sie sehen, wir haben ein sehr hohes Bewaldungsprozent von 43%, also 6.400 Hektar der Stadtfläche ist mit Wald bedeckt, und die Stadt Freiburg stellt die größte Waldbesitzerin da mit 5000 Hektar, gefolgt von dem Staatswald mit 750 Hektar, Privatwald 500 Hektar. Und da gibt es noch eine besondere Form des Waldbesitzes, die Adelhauser Stiftung, die aus der Säkularisationsmasse hervorgegangen ist mit 150 Hektar. Das Besondere an dem Freiburger Wald, auch in der Geschichte, ist letztendlich, wo er liegt. Also er liegt nicht nur in der Peripherie um Freiburg herum, sondern es gibt verschiedene Höhenzonierungen. Wie Sie wissen, von dem Mooswald bis hinauf zum Schauinsland. Wir haben also einen Höhenunterschied von über 1000 Meter Höhe. Und dementsprechend auch für die Forstwissenschaft und auch für die Umweltwissenschaft sehr interessant, weil wir da verschiedene Abfolgen von Waldgesellschaften studieren können. Da werde ich später noch drauf eingehen, wenn ich über die forstwissenschaftliche Ausbildung in Freiburg referieren werde. Wenn man retrospektiv den Wald betrachten möchte, also die historisch gewachsene Beziehung Wald und Mensch, kommt man nicht umher, sich dieses Buch zu Gemüte zu führen. Es ist eine Dissertation über den Stadtwald von Freiburg, publiziert 1970 von meinem Doktorvater Helmut Brandl, den ich auch hier ganz herzlich begrüße. Er ist eigentlich der Experte, was Stadtwald angeht, weil er eben auch in die Urquellen hineingeschaut hat. Er war also im Stadtarchiv, dann auch auf dem städtischen Forstamt und hat entsprechende Unterlagen ausgewertet, um eben die Geschichte des Stadtwaldes Freiburg nachzuzeichnen. Dieses Buch ist leider vergriffen, ist aber in allen städtischen und auch universitären Bibliotheken einsehbar und ausleihbar. Und es gibt auch eine neuere Publikation, die allerdings auch Inhalte von Helmut Brandls Buch aufgreift, und zwar die Mooswälder, Natur- und Kulturgeschichte der Breisgauer Bucht, herausgegeben von Helge Körner, das ich Ihnen auch sehr empfehlen kann, wo auch der Mooswald von Freiburg besonders abgebildet wird. Gut, das zur Literatur, wenn Sie sich weiter vertiefen möchten. Die Frage, was war zuerst da, Stadt oder Wald, das ist relativ einfach zu beantworten, natürlich der Wald. Und insofern haben wir auch eine erste Dokumentation des Waldbestandes in der Freiburger Bucht, oder wie sie heute heißt, schon vor der Stadtgründung, und zwar 1008. Es handelt sich hierbei um eine Wildbannverleihung. Ich möchte das mal ganz kurz erläutern. Eigentlich ein Bannum Bestiarum, das ist ein Rechtsinstitut, ein besonderes Rechtsinstitut im Mittelalter. Und zwar hatte der König bzw. der Kaiser das Recht, seine Privilegien an andere übertragen zu können. Und das ist auch 1008 hier in diesem Teil Deutschlands passiert. Heinrich II., damals Kaiser des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation, hat seine Jagdprivilegien an den Bischof von Basel, Alterbero, übertragen, 1008. Und da wird eben das erste Mal diese Waldressource im Bereich der Freiburger Bucht genannt, auch mit Ortschaften wie die Viere. die also hier an der alten Handelsstraße, an der Salzstraße liegt. Insofern hat die Wiehre auch vor 3 Jahren, 2008, wie Sie wissen, 1000-jähriges Bestehen oder Dokumentation gefeiert. Ist also älter belegt als die Stadt Freiburg. Dann 1120 hat man also hier an diesem Punkt die Stadt Freiburg angelegt. Das ist also eine Zähringer Stadt. Die historische Geografie nennt das auch Zähringer Städte, weil die alle nach dem gleichen Muster gebaut worden sind. Und man geht davon aus, man hat also nicht mehr die Gründungsurkunden, also die ist verloren gegangen. Es gibt eine interessante Dissertation, die das anhand von anderen Gründungsurkunden anderer Städte versucht aufzubauen. Aber wir haben keine Nachrichten, wissen nicht, ob da auch Wald zugeteilt worden ist. Aber wir gehen davon aus, dass eben bei dieser Stadtgründung, weil eben der Wald ganz existenziell für die Stadt wichtig war, dass eben auch die Nutzung des Waldes an die Bürger der Stadt übertragen worden ist. Was wir auf jeden Fall dokumentiert haben, ist 1289 eine Urkunde, dass eben die Stadt Waldbesitz in der sogenannten Moose hat. Das ist also etwa das grün unterlegte Teil in diesem ehemaligen Wildbahnbezirk, und da wird eben ein Waldbesitz dokumentiert. Eine sehr gute Waldbeschreibung des Waldbesitzes der Stadt Freiburg ist dann im Stadtarchiv erhalten, ist auch in Brandls Buch abgedruckt. Das ist die erste Seite der Grenzbeschreibung des Stadtwaldes aus dem Jahre 1432. Da wird also genau der Wald beschrieben. Eine sehr schöne Schrift, auch ein sehr schönes Dokument. Und dieser Wald hat man dann in der Folgezeit, wie auch in anderen Städten immer, versucht, auch in seinem Bestand nicht nur zu erhalten, sondern zu erweitern, diese Fläche zu arrondieren. Und so hat beispielsweise die Stadt Freiburg auch 1462 Wälder des Klosters St. Mergen dazu gekauft, um eben ein größeres Ressourcenpotenzial für die Nutzung zu haben. So, wie sah der Wald aus? Das ist also eine große Frage, das ist jetzt nur eine Beschreibung. Wir haben Gott sei Dank einen Augenschein, einen Plan, kunstgeschichtlich auch sehr interessant, manieristisch gezeichnet. Dieses Original liegt im Augustinermuseum tief im Keller und ist in keinem guten Zustand. Und man hat mir gesagt, die warten also auf entsprechende Gelder, um diesen Plan restaurieren zu können. Es gibt aber eine sehr gute Kopie dieses Planes, hängt in der Stadtsparkasse Freiburg. Vielleicht können Sie da mal durchgehen, sich diesen Plan anschauen. Das ist der sogenannte Korntauerplan der Jahre 1607, 1608. Und es vermittelt einen schon sehr guten Eindruck, dass eben um die Stadt herum entsprechend die Waldressourcen angelegt sind, um eben diese Stadt mit entsprechenden Gütern und auch anderen Dienstleistungen, sage ich mal, zu versorgen. Also es ist ein sehr großes Gemälde. Also Sie sehen, die Maße sind 4,60 Meter auf 2,35 Meter. Und wenn man es im Original sieht und auch vielleicht näher rangehen kann, interessant sind auch die Waldgemarkungen, die hier alle aufgezählt sind. Aber wir gucken jetzt mal in den Wald hinein, weil, das sage ich auch immer den Studierenden, der Wald ist ein Spiegelbild der Gesellschaft. Das heißt, der Wald wird so bewirtschaftet, dass er eben auch den gesellschaftlichen Interessen gerecht wird. Dieser Wald war eigentlich in zwei Teile aufgeteilt, und zwar, also hier der weiter abgelegene Wald war der sogenannte Ratswald. Der war in erster Linie dafür da, dass eben Holz für städtische Bauvorhaben eingeschlagen werden konnte. Und dann direkt um die Peripherie, um die Stadt herum, war der sogenannte Bürgerhau, ein Alimentwald, der also jedem zu nutzen freistand. Also der Stadtförster hat dem Bürger letztendlich dieses Holz angewiesen. Also zwei verschiedene Rechtslagen. So, zur Waldbewirtschaftung. Das war eine ganz andere Waldbewirtschaftung, als wir sie heute kennen. Es gibt eigentlich zwei große Waldbewirtschaftungssysteme. Einmal den Niederwald. Der Niederwald ist eine ganz alte Form der Brennholzgewinnung, sage ich mal. er beruht auf vegetative Vermehrung, das heißt, man nutzt die Ausschlagsfähigkeit von Bäumen, insbesondere von Laubbaumarten. Das heißt, wenn Sie einen Laubbaum in einem gewissen Alter auf den Stock schlagen, hat er eben die Eigenschaft, dass er nochmal ausschlagen kann. Also das dient in erster Linie der Brennholzgewinnung, ist also ein Wald, der in der Regel nicht höher ist als 15 Meter und die Umtriebszeiten sind sehr gering, also nicht wie heute, dass man also 100 oder 120 Jahre ansetzt, sondern die Umtriebszeiten liegen zwischen 7 und 40 Jahren. Das heißt, also in einem Menschenalter konnte ein solcher Bestand in der Regel 5 bis 10 Mal geerntet werden. Und ganz entscheidend wichtig, wenn man also auf der Fläche bleibt, ist auch das System oder das Prinzip der Nachhaltigkeit gewährt, weil man immer nur bestimmte Schläge zugeordnet hat, angewiesen hat und dort durften die Bürger sich beholzigen. Eine andere sehr wichtige Form, die ich Ihnen vorstellen möchte, der Waldbewirtschaftung, die auch schon 1289 für den Mooswald belegt ist, ist die sogenannte Mittelwaldbewirtschaftung. Die Mittelwaldbewirtschaftung dient nicht, wie Sie oben schon bei der Überschrift sehen, nicht nur der Brennholzversorgung, sondern auch der Bau- und Nutzholzversorgung. Und das werde ich nachher vorstellen, war ja auch in der BZ, stand ja auch dieses Schlagwort Schweinegeld, ne, auch der Mast. Und Sie sehen, das ist also ein Bestand, der zwei Schichten hat. Einmal in der unteren Schicht der Niederwald, also der dient der Brennholzversorgung und in der oberen Schicht, die ist also stammzahlärmer, sind größere Baumindividuen und die stehen so weit voneinander weg, dass sie eben auch die Möglichkeit haben, entsprechend starke Kronen auszubilden, die dann auch entsprechend stark fruchtifizieren können und dadurch eben auch die Mast ermöglichen für die Schweine, für die Stadtschweine, auf die ich später eingehen möchte. Also diese Mittelwaldbewirtschaftung ist im Mooswald bis 1904 noch praktiziert worden. Es gibt heute nur noch Relikte und es gibt aber auch Mittelwaldrelikte im Sternwald. Wenn Sie an den neu gebauten Wasserspeicher laufen und mal in den Wald hineingehen, sehen Sie also solche Relikte der Mittelwaldbewirtschaftung auch noch im Stadtwald. Wo diese Waldbewirtschaftungsart noch ganz aktuell betrieben wird, ist jenseits des Rheins. Wenn Sie ins Elsass hineinfahren, Richtung Colmar, können Sie also noch intakte Mittelwälder sehen. Also das ist, denke ich, eine ganz entscheidende Grundlage, um eben auch die Ansprüche an den Stadtwald, die ich Ihnen jetzt zeigen werde, auch verstehen zu können. So, zur Brennholzversorgung der Stadt. Also wie gesagt, also um die Stadt herum gab es den Bürgerhau, der für die Bürger zu nutzen war. Aber mit Wachstum der Bevölkerung hat man natürlich auch andere Bereiche erschließen müssen. Und Sie sehen hier schon, das Bild ist letztendlich schon wegweisend. Ganz entscheidend wichtig war der wassergebundene Transport, sogenannte Trift, Brennholztrift. Und bis zum Anschluss Freiburgs an die Bahn 1846 war die Stadt und jeder Bürger auf die Ressource Holz ganz stark angewiesen. Also man hat damit gekocht, man hat damit geheizt und man kann den Holzverbrauch etwa auf 15 Klafter oder 60 Kubikmeter Holz pro Haushalt beziffern. Sie müssen sich das mal heute hochrechnen, wie hoch der Verbrauch an Energieholz wäre. Und entsprechend hat man eben nicht nur die Stadtnähe oder die stadtnahen Wälder genutzt, sondern ist auch in die Peripherie gegangen. Wie wichtig Holz ist, sehen Sie auch am Münster. Wenn Sie Hauptportal hineinlaufen, auf der linken Seite gibt es noch ein altes Holzmaß, und zwar das Maß eines Karren. Also da wurden dann entsprechend die Maße auch geeicht, wenn man Holz feilgeboten hat. Ganz entscheidend wichtig war, dass die Stadt mit dem Ankauf der Wälder von St. Mergen auch Eigentümerin geworden ist von Dreisam und zufließenden Bächen. Ganz entscheidend wichtig eben für den wassergebundenen Transport von Holz. Und die Freiburger Brennholztrift, also wie Sie sie hier auch im Bild sehen, ist also erstmals 1475 erwähnt. Der Holzhunger ist immer größer geworden. Wir kommen also dann auch in die beginnende Neuzeit. Und in Straßburg hat sich ein Mann aus dem Kinzigtal einen großen Namen gemacht. Er hatte ein Flohsystem für die Stadt Straßburg gebaut und der Rat der Stadt hat diesen Mann angefordert. Er wurde auch tatsächlich beurlaubt und er hat dann 1543 im Bohrer ein für damalige Zeiten sehr modernes Driftsystem entworfen. Und dieses Driftsystem hat also bis 1585 die ganze Stadt eben mit Holz aus dem Bohrer versorgt. Und wir haben auch entsprechende Zahlen, wie hoch die waren. Also für die erste Dekade von 1544 bis 1554 waren das 62.000 Kubikmeter Holz. Ja, das muss man dann durch 10 teilen. Dann kommt man auf 6.200 Kubikmeter Holz. Und wenn man das dann durch die 60 teilt nochmal, kommt man auf etwa 1.000 Haushalte. Also das war die Energieschiene, die man in den Bohrer gelegt hat. Der Bohrer war dann, können wir davon ausgehen, relativ abgeholzt und man ist dann in andere Täler hineingegangen, unter anderem ins Wilhelmertal. Also eine Urkunde von 1601 sagt, dass aus dem Wilhelmertal 3000 Kubikmeter Holz nach Freiburg gekommen sind. Und dann hat man das immer weiter ausgeweitet, nach St. Mergen und ins Bruckertal. Und 1707 hat man ein besonderes Floßkanalsystem im Wilhelmer- und Zasklertal gebaut. Das möchte ich Ihnen mal ganz kurz skizzieren, wie das war. Man hat also in den Napf hinein, den kennen Sie ja, wenn Sie im Wilhelmer Tal mal wandern, man hat in den Napf hinein ein sogenanntes Kähnersystem gebaut. Das war ein System aus stark dimensionierten Tannen, die man in der Mitte durchgeschnitten hatte, hat die ausgehöhlt zu einer Rinne, hat die Rinnen ineinander gesteckt, hat darauf Wasser geleitet und hat dann über dieses Kähnersystem Brennholz in den Wilhelmer Bach und dann weiter nach Freiburg transportiert. Also man hat auch den Napf abgeräumt. Auf der anderen Seite übrigens, das war das Revier der Stadt Basel. Die Stadt Basel hatte Holzkonzessionen ausgehandelt mit den Gemeinden entlang der Wiese und über die Wiese ist das ganze Energie- und Brennholz nach Basel transportiert worden. Also überall gab es solche Systeme und man erkennt auch heute noch an einigen, ja, ich sage mal, Straßennamen und auch Plätzen die Bedeutung des Holzes. Sie kennen den Holzmarktplatz in Freiburg, das war also der Hauptumschlagplatz. Und diejenigen, die die Viere vielleicht etwas besser kennen, Nägelseestraße und Turnseestraße, das waren Seen, in denen man Holz eingelagert hat, um eben Holz länger haltbar zu halten. Und das ganz entscheidende Jahr, das eben auch diesen Druck aus dem Freiburger Wald herausgenommen hat, dass man also Brennholz zur Verfügung stellen musste, war 1846. Da wird also Freiburg an das Eisenbahnnetz angeschlossen und damit ist auch die Möglichkeit gegeben, dass man fossile Brennstoffe wie Steinkohle und dergleichen in die Stadt bringen konnte. Eine andere Verbindung, Holz und Wasser, möchte ich Ihnen auch ganz kurz zeigen, und zwar die Trinkwasserversorgung der Stadt, auch eine ganz wichtige Ressource, die lief auch in Kombination mit Holz, und zwar die sogenannte Deichele. Das sind auch ebenfalls dicke Stämme, die man in der Mitte mit einem entsprechenden Bohrgerät aushöhlt und man kann dann über diese Rohre kann man dann Wasser transportieren. Und es gibt einen sehr schönen Plan der Stadt Freiburg, der sogenannte Brunnenplan von 1732, wo Sie sehen, dass eben dieses System hier im sogenannten Brunnenberg oder heute Bromberg anfing. Also hier hat man diese Wasserstuben gehabt und über diese Deichelsysteme hat man die Stadt mit Wasser versorgt. Das waren insgesamt 70 Deichele oder Holzröhren und mit insgesamt 57 Brunnen bestückt. Und in der Regel waren das öffentliche Brunnen, also kein Hausanschluss mit einer Ausnahme. Das war das Freiburger Münster und den Brunnen sehen Sie auch noch hinten im Ostchor. Die Stadt ist in erster Linie sehr reich geworden mit ihrem Wald, insbesondere in Kombination mit Bergbau. Der sogenannte Erzkasten, später auch Schauensland oder heute Schauensland genannt, war letztendlich der Hauptgeldgeber für die Stadt. Und dieser Silberbergbau ist eben auch ganz stark an die Ressource Holz angebunden, denn ohne Holz können sie kein Silber fördern oder verhütten. Das heißt, also Holz ist letztendlich der Trägerstoff. Und wir haben erste Nachrichten 1258, dass der Rat der Stadt Freiburg und der Graf von Freiburg der Münze eine monopolähnliche Stellung verschafft hat. Also es hat wirklich geboomt. Und nicht nur auf dem Schauensland wurden die Holzressourcen genutzt, sondern auch im Mooswald. Da gibt es auch ein Dokument von 1298, dass an zwei Freiburger Familien Holzkonzessionen vergeben worden sind, um Gruben in Zuckental zu betreiben. Nun, für was hat man Holz gebraucht? Einmal, um im Berg die Stollen voranzutreiben. Man hat das nicht nur mit Hammer und Schlegel gemacht, sondern mit Feuer. Man hat Feuer gesetzt und hat dadurch das Gestein mürbe gemacht. Man konnte es also dann besser aus dem Berg schaffen. Und Sie sehen, hier läuft also der Bergmann mit weinenden Augen davon. Und das hat man also auch noch verhindern können, indem man oben, das sieht man nicht hier auf dem Bild, eine Art Holzkamin gezimmert hat, wo also dieser Rauch entweichen konnte. Und man hat auch unten auf der Erde ihm ein Holzgestell gebaut, also auf Holz gelaufen, damit er trockenen Fußes war. Also sehr viel Holzverbau im Berg. Das ist also hier aus dem Schauensland eine solche Feuersetzstelle, dass man also mit Feuer sich diese Stollen erschlossen hat. Und dann kommen auch noch die ganzen technischen Geräte, die Haspeln und dergleichen, kommen eben auch noch dazu. Also im Berg schon sehr hoher Holzverbrauch. Und danach außerhalb des Bergwerkes gab es entsprechende Vorrichtungen, die mit Bauholz konstruiert waren, so zum Beispiel die Poche, das ist also links das Bild, wo man das Erz zerkleinert hat, man hat es dann zum Teil auch noch vorgeröstet und dann hat man dieses Erz in entsprechende Rennöfen mit Holzkohle und Kalk, hat man das also entsprechend zum Schmelzen gebracht und hat eben dadurch auch Silber herstellen können. Die Holzkohle war eigentlich das A und O, weil eben die Holzkohle einen weitaus höheren Heizwert hat als Holz. Der Heizwert liegt bei bis zu 8000 Kilokalorien pro Kilogramm und man hat 5000 Tonnen Holzkohle gebraucht, für eine Tonne Silber herzustellen. Das heißt also eine ungeheure Holzmenge, um eben diese Münze in Freiburg mit Silber zu bestücken. Die Wichtigkeit des Bergbaus ist auch schön in den Fenstern des Münsters dokumentiert. Eine der Hauptfamilien, die in den Bergbau involviert waren, war die Familie Schneeflin. Und hier, das sind Ausschnitte aus einem Fenster. Und Sie sehen hier schon Dieselhaut, das war eine Silbermine auf dem Schauensland. Und dieses Bild weist eigentlich schon in eine andere wichtige Nutzungsform, und zwar die, dass man aus Holzbestandteilen Glas herstellen kann oder Glas herstellen musste, so muss man das sagen. Glas ist ein ganz besonderer Stoff und die Natur hat auch schon anhand von natürlichen Phänomenen vorgegeben, wie Glas entsteht. Also wenn ein Blitz in eine Sanddüne zum Beispiel hineinfährt mit über 100 Millionen Volt und 300.000 Grad, Sie müssen sich mal diese Energie vorstellen, werden Sandpartikel zu Glas zusammengeschmolzen und das nennt man Fulgurit. Und die Menschheit war schon immer darauf aus, eben diesen Stoff künstlich herzustellen. Aber es war unmöglich, diese Energien aufzubringen. Die Ägypter haben es dann vor 4000 Jahren geschafft und die haben festgestellt, wenn man also einen bestimmten Stoff diesem Quarz zumengt, lässt sich dieser Siedepunkt oder Schmelzpunkt des Glases deutlich reduzieren. Das ist chemisch gesehen heute Kaliumcarbonat. Was hat das jetzt mit Holz zu tun? Kaliumcarbonat kann man herstellen über Holzasche. Und zwar hat man Holz verbrannt, hat diese Asche in Wasser gelöst, hat diese Lauge abfiltriert und diese Lauge nochmal eingedampft. Und dieses weiße Salz, dieses Kaliumcarbonat, hat man dann dem Quarz zumengen können. Das hört sich jetzt gar nicht mal so schlimm an, aber sie haben solche großen Mengen an Holz gebraucht, um dieses Kaliumcarbonat aus dem Buchenholz heraus zu extrahieren, dass sie für eine solche Scheibe etwa 3 Kubikmeter Holz gebraucht haben. Das heißt also, wenn Sie die ganzen Fenster des Münsters mal sehen, die zunächst einmal nichts mit Holz zu tun haben, aber wenn Sie die Hintergründe kennen und das mal hochrechnen, sind da also regelrechte Waldverwüstung gestartet worden, um überhaupt dieses Glas herstellen zu können. Und das sieht man auch schön im Schwarzwald. Der Glashütte hat nie einen Standort behalten können, die musste also stets und ständig wandern. Deswegen gibt es auch Neuglashütten, Altglashütten. Das waren also Wanderbetriebe, die der Holzressource nachgezogen sind. Und dieses Glas wurde dann in solchen Schmelzöfen hergestellt. Eine andere ganz wichtige Zunft, sage ich mal, die Holz gebraucht hat, insbesondere im Mittelalter und dann auch bis zum Ende des Ancien Regimes, war der Zimmermann. Also hier ein typisches Freiburger Fachwerkhaus, ein draufseitiges Fachwerkhaus. Soviel ich weiß, das einzige, das noch steht. Das ist also die alte Münsterbauhütte, auch nach dem alten vorderösterreichischen Maß, 50 mal 100 Schuh gebaut. Also auch diese Häuser haben sehr viel Holz gebraucht und dieses Holz wurde vom Zimmermann im Wald hergestellt. Er hat aus einem Stamm mit der Axt einen Balken herausgeschnitzt. Das hatte sehr viele Vorteile, weil man eben dann mit der Faser schlägt, das Holz weniger verwundet, sage ich mal, und es wird dadurch haltbarer. Also eigentlich eine sehr gute Technik. Es gab auch in Freiburg vor dem Bombardement entsprechend schöne Fachwerkhäuser hier Stadtmitte. Da ist heute die Parfümerie Douglas, glaube ich. Das ist also hier genau Brunnen hat sich auch etwas verändert. Das ist also der alte Freiburger, der ist im Krieg völlig niedergebrannt. Also auch repräsentative Bauten in der Stadt oder hier das Haus zum Gerbereck. So, da sind wir schon beim Krieg. Und das Bild kennt, denke ich, jeder, der Freiburg kennt. Also eine Aufnahme nach dem Bombardement, nach dem 27. November 1944. Und ganz interessant ist eben, dass einige Teile der Altstadt stehen geblieben sind, allen voran das Münster, ein Riesenglück. Und eben auch hier einige Häuser. Das ist also hier das alte Kaufhaus und die Schusterstraße. Und ich möchte Ihnen mal anhand dieser Häuser zeigen, wie man Holz auch in diesen Bürgerhäusern verbaut hat. So, von Herrn Löbbecke, der auch hier ist, ganz herzlichen Dank. Paar Aufnahmen aus Dachstühlen alter Freiburger Bürgerhäuser, also hier vom historischen Kaufhaus. Ein schönes Beispiel für frühe Neuzeit. Da durfte ich also auch Bilder machen, wenn ich das Geschäft erwähne, das ist also das Schuhhaus Lücke. Das kennen Sie vielleicht in der Schusterstraße. Auch das hat keine Bombe abbekommen. Dementsprechend sind auch die Deckenkonstruktionen noch original. Die sind dendrochronologisch auch erfasst und reichen bis ins 13. Jahrhundert zurück. Die Bemalung ist jünger, das ist also Renaissance-Bemalung. Und wenn Sie mal die Gelegenheit haben, einfach mal hineinschauen, um einmal einen Eindruck zu bekommen, auch mit welchen Dimensionen diese Decken gebaut sind, also welche Bäume im Ratswald von Freiburg standen. Das wird dann ganz klar im Münster. Auch das Münster ist mehr oder weniger verschont geblieben im Krieg. Insofern haben wir auch noch mehr oder weniger den Originalglockenturm im Steinturm. Und dieses Holz, das da verbaut worden ist, hat eine Länge von 33 Metern und hat am dünneren Ende noch einen Durchmesser von einem halben Meter. Also, dass Sie einfach mal eine Vorstellung haben, welche Dimensionen im damaligen Stadtwald standen. Der Glockenturm ist ja mehr oder weniger der Öffentlichkeit zugänglich. Man kann ja da hochlaufen und kann sich das anschauen. Es ist anders bei dem Langhausdachstuhl. Vielleicht haben Sie mal die Gelegenheit, bei einer Sonderführung da hineinzukommen. Ein Originaldachstuhl des Mittelalters, der dendrochronologisch auch datiert ist. Also dendrochronologisch datiert meint, dass man sich die Jahrringanalyse zunutze macht, um eben bestimmte Alter von Hölzern zu bestimmen. Und dieser Dachstuhl stammt aus dem Jahre 1256, ist in weiten Teilen noch im Original erhalten und zeigt, mit welcher Kunst, Zimmermannskunst, man eben solche Konstrukte gezimmert hat. Dann Holz als Trägerstoff der Kunst. Möchte ich ein Beispiel geben aus dem Freiburger Stadtwald. Die Stadt Breisach hat 1523 ein Gesuch an den Stadtrat von Freiburg gestellt, ob sie denn der Stadt Breisach nicht stark dimensioniertes Lindenholz zur Verfügung stellen könnten, weil sie gerne einen Altar schnitzen lassen möchten. Und so ist auch der Hochaltar aus dem Stephansmünster in Breisach aus Freiburger Stadtholz geschnitzt, also der berühmte Altar von HL. Wir haben ihn nicht in Freiburg, aber eben aus Freiburger Holz. Also auch Holz ganz interessant als Kunstobjekt. So, ich möchte nochmal auf die Brennholzversorgung schnell eingehen, um Ihnen zu zeigen, dass es also existenziell wichtig war, dass die Stadt bis zum Bahnanschluss, sage ich mal, und auch darüber hinaus mit Holz versorgt war. Zu den Handwerkszünften, allen voran die Bäckerzunft, die sich zum Elefanten nennt, die auch ein tolles Zunftbuch im Stadtarchiv hinterlassen hat, schöne Malereien. Und die war natürlich in erster Linie auf Brennholzversorgung angewiesen. Und man sieht, hier waren die Bäcker schon geteilt in den Brezel- und in den Spitzbäcker. Aber auch andere Zünfte, wie zum Beispiel der Schmiede, haben Holzkohle gebraucht, also auch Energieholz. Und dann waren andere Handwerker eben auf den Rohstoffholz angewiesen, zum Beispiel die Küfer, ganz klar. Und wenn man jetzt mal die Fenster weitergeht, da kommt also das Winzerfenster, auch die waren auf Holz angewiesen, weil ein Weinberg braucht eben auch Rebstöcke. Wenn Sie zum Müllerfenster gehen, auch die waren auf Holz angewiesen, weil ein Mühlrad ist eben auch aus Holz gebaut. Also jedes Fenster, das Sie in Freiburg anschauen, gibt Ihnen einen Bezug zu der Ressource Wald. Und wenn Sie dann zu dem Fenster der Schuhmacher kommen, dann hat das auch insofern einen Bezug zu Wald, weil man eben Leder mit Eichenrinde gegerbt hat. Also das war der Gerbstoff bis auch ins 19. Jahrhundert und man hat diesen Gerbstoff eben aus Eichenrinde gewonnen im Niederwaldbetrieb und hat dann eben mit den Extrakten dieser Rinde entsprechend Leder gegerbt. Und das sieht man hier schön in der Gerbe auch die Dachkonstruktion, die jetzt verglast sind, die früher offen waren, um eben diese Produkte vortrocknen zu können. Eine ganz andere wichtige Nutzung des Waldes, neben der Holznutzung, der Brennholznutzung, Bauholznutzung, war eben auch die Flächennutzung. Einmal war das ein Potenzial zur Stadtvergrößerung, aber da kann ich nicht drauf eingehen. Wir haben also seit dem 13. Jahrhundert auch eine Zunahme der Stadt. Also der Wald als potenzielle Baufläche. Aber ganz wichtig für die Stadt eben die landwirtschaftliche Nutzung des Waldes. Es war also ganz entscheidend wichtig, dass eben der Wald auch Produkte lieferte für die Viehhaltung und auch für die landwirtschaftliche Produktion. Allen voran die Futterlaubgewinnung. Ich habe Ihnen hier mal einen Ausschnitt gebracht aus der romanischen Kirchendecke von Zillis im Hinterrheintal. Und Sie sehen da diesen Mann, der eben in den Baum hineinklettert und Eschenzweige abschneidet, um sie dem Vieh vorzuwerfen. Eine andere wichtige Nutzung war die Streunutzung. Stroh war relativ rar und man braucht eben entsprechendes Material, um in den Stallungen dem Vieh unterzuwerfen. Entsprechend wurde auch der Wald regelrecht zusammengefegt. Eine wesentliche Beeinträchtigung, insbesondere auch der Naturverjüngung des Waldes, war gegeben durch die Viehweiden. Also hier eine alte Karte, Viehweiden im Mooswald von 1752. Also das Rindvieh wurde artgerecht gehalten, also im Wald, und eine Milchkuh hat etwa 3 bis 4 Hektar Fläche gebraucht, um eben über die Runden zu kommen. Und entsprechend stark war dann auch der Besatz des Waldes mit Weidevieh. Und eine Besonderheit dann noch im 19. Jahrhundert und Anfang des 20. Jahrhunderts, die Seegras-Säckengewinnung im Mooswald für die Matratzenproduktion. Das kommt aber nicht im Mittelalter, sondern es kommt dann erst im 19. Jahrhundert auf. Ein absolutes Aus für die Waldverjüngung sind Ziegen und Schafe. Und da war Freiburg schon sehr fortschrittlich. Im Freiburger Stadtwald wird die Ziegenhaltung schon 1324 verboten, weil man einfach erkannt hat, dass dadurch der Wald in seinem Bestand sehr gefährdet ist. So, und jetzt komme ich zur Schweinemast. Erinnern Sie sich an dieses Bild, an den zweischichtigen Bestand, wo unten also Brennholz genutzt wird und oben eben die Eichen entsprechend große Kronen ausbilden können. Die waren sehr wichtig für die Fleischversorgung der Stadt. Es gibt einen mittelalterlichen Spruch, an den Eichen wachsen die besten Schinken. Und entsprechend hat auch dieses Gewerbe sehr viel Geld gebracht. Man hat eigens einen Förster gehabt, der diese Mittelwälder begutachtet hat und sie dann eingeteilt hat in Sprengmast, also wenn nicht so viel da war, Halbmast und Vollmast. Und je nachdem, wie der Behang war, also wie die Bäume fruchtifiziert hatten, wurden dann Kontingente vergeben, wie viel Schweine man in den Wald hineintreiben kann. In der damaligen Zeit wird auch weniger zwischen Nadel- und Laubwald unterschieden, sondern zwischen Wald, der Frucht trägt, also das ist das fruchttragende Holz Ligna fructifera, und das nicht fruchttragende Holz Ligna infructifera. Das war also ein wertvoller Baum, die Eiche, ein zentraler Baum. Und das sieht man hier auch an der Spielkarte. Auf der Rückseite wird also das auch nochmal thematisiert. Die Schweinemast ist also klar im Herbst gelaufen. Und es gab quasi zwei verschiedene Mastarten, und zwar die Obermast, das ist alles, was von den Bäumen herunterkommt. Das kann also Eicheln, Bucheckern, dann auch Wildobst sein. Und dann die Untermast, das Schwein ist ja kein Vegetarier, sondern es frisst alles. Und entsprechend hat das Schwein auch Larven, Insekten und dergleichen gegessen. Und es war für die damalige Zeit eine sehr gute Komponente im Wald. Es war eine biologische Schädlingsbekämpfungsmaschine, weil eben auch Larven und Insekten aufgefressen worden sind und die Schweine auch nach dem Behang letztendlich in der Anzahl begrenzt waren. Also ein ganz wichtiges Gewerbe, und man hat ein entsprechendes Demenregister, wo man also sieht, wie die Bestückung der Schweine im Wald war, und 1599 war ein Mastjahr, da haben die Eichen in Freiburg sehr stark getragen. Und da waren 1024 Schweine im Wald, damit Sie einfach mal so eine Vorstellung haben, wie stark der Besatz war. Dann Honignutzung war im Freiburger Stadtwald auch entscheidend wichtig, bis zur Entdeckung der neuen Welt, als dann Rohrzucker eingeführt wurde und dann später im 19. Jahrhundert auch die Zuckerrübe Süßstoffe produzieren konnte, war man letztendlich auf den Honig angewiesen, es war der einzige Süßstoff. Es gab Städte, die dieses Gewerbe ganz stark forciert haben, allen voran Nürnberg. Der Nürnberger Reichswald war letztendlich der Honiggewinnung vorbehalten. Und man hat dieses Recht auch an adlige Familien, wie beispielsweise an die Familie von Seckendorf, übertragen. Also auch in Freiburg ein großes Thema. So, Jagdgeschichte wäre auch nochmal eine eigene Vorlesung, ich möchte es aber trotzdem hier ansprechen. Im 15. Jahrhundert wird die Stadt erstmals als jagdberechtigt dokumentiert, und zwar sind die Ratsherren sind jagdberechtigt auf das Hochwild, also auf Hirsche beispielsweise. Die Bürger der Stadt dürfen nur Raubwild fangen. Und das Niederwild, also ich sage jetzt mal Hasen- oder Rehwild, das war den Studenten und Professoren genehmigt. Da werde ich also gleich noch was dazu sagen. Um das ganze System auch kontrollieren zu können, wurden Stadtförster eingestellt. So hab ich Ihnen jetzt mal ein Beispiel mitgebracht, der Bestallungsbrief des Freiburger Stadtförsters Oswalden. Der musste eben Jagdfrevel auch zur Anzeige bringen. Dieses Jagdrecht konnte man auch vergeben an Dritte. Das lief dann in sogenannten Jagdreversen. Und hier ist ein Jagdrevers erhalten des Basler Domherrn Heinrich Jakob Reich von Reichenstein. Der hat also sehr viel Geld an den Rat der Stadt gezahlt und durfte dann eben auf die Jagd gehen. Und dass die Jagd eine wichtige Rolle spielte, zeigt auch nochmal das Freiburger Münster. Da haben wir also das Wildschwein und hier vielleicht schlecht zu erkennen, aber diese Figur wird als Jäger interpretiert. Und vielleicht jetzt zum Jagdrecht der Universität. Es gab ein sogenanntes Konkordat, also eine Übereinkunft der Stadt mit der Universität, dass Professoren und Studenten, das waren damals noch weniger als heute, dass die auf Niederwald gehen konnten. Und es kam zu regelrechten Jagdexzessen im Mooswald, wie Sie sich vorstellen können. Regelrechte Konflikte sind da aufgebrochen zwischen der Stadt und der Universität. Die wurden dann am Wiener Hofgericht verhandelt. Und es ist also eine schöne Geschichte erhalten von einem Studenten, der eine Wolfsgrube angelegt hat, um Wölfe zu fangen. Und eine ältere Freiburger Dame, sage ich mal, war im Wald, um Kräuter, Pilze und dergleichen zu suchen, ist diese Grube hineingefallen. Und er hat dann laut Rakehlen in Freiburg erzählt, dass er den schlimmsten Wolf seines Lebens gefangen hätte. Ja. Eine andere Form der Wildhege kann man hier sehr schön an dem Sickinger-Stich sehen. Gregorius Sickinger hat 1589 die Stadt sehr schön in einem Kupferstich dargestellt. Und wenn Sie mal das gelb markierte sich anschauen, da werden Sie feststellen, dass da in dem Graben Hirsche und Rehe springen. Also man hat einen Tiergarten gehalten, um eben, wenn eine Belagerung gewesen wäre, um sich auch mit dieser Fleischreserve über Wasser zu halten. Ganz einschneidend auf den Freiburger Wald hat die französische Zeit gewirkt. Die französische Besetzung startet 1677, ist die Freiburger Stadtmauer wird geschleift und es entsteht ein entsprechende der damaligen Zeit modernes Fortifikationssystem, gebaut von Vauban. Und dieses Fortifikationssystem hat den Nachteil, dass dieses System natürlich auch kriegerische Personen anzieht. Und wenn diese Personen angezogen werden, muss man eben schauen, dass man schon weitsichtig ist, dass man also schon den Feind in ferner Nähe, ferner Weite sieht. Entsprechend wurden die Wälder um diese Fortifikationsanlagen abgeholzt. Also der Schlossberg war vollkommen abgeholzt und auch auf der anderen Seite die Plümmerhöhe, die Franzosenschanze, war komplett waldlos. Also das hat entsprechende Einschnitte natürlich auch in die Holzversorgung der Bevölkerung bedeutet. Ich möchte hier bei diesem Bild mal eine kleine Zäsur machen. Sie haben jetzt alle Nutzungsansprüche der Bevölkerung, der Freiburger Bevölkerung kennengelernt und Sie können sich vorstellen, dass da ein ungeheurer Druck auf den Wald herrschte. Also neben den Holzansprüchen, Brennholz, Bauholz, auch landwirtschaftliche Ansprüche, dann eben auch Waldreduzierung durch solche Anlagen. Und dass die große Frage, mit der ich mich dann auch wissenschaftlich befasst habe, ist, gab es in Freiburg eine Form von Holznot? Gab es schon eine Energiekrise im 18. Jahrhundert, weil eben der Druck auf den Wald so enorm stark ist? Also diese Frage ist sehr, sehr schwer zu beantworten, weil eben verschiedene Quellen auch verschiedene Aussagen haben. Ich möchte mal hier auf eine Quelle eingehen, die also in etwa zeitgleich mit der Festungsanlage anzusetzen ist. Also ab 1745 war Freiburg nochmal vor der Österreich. Die Landeshoheit, auch die Forsthoheit, hatte Maria Theresia. Und sie erlässt eine Forstordnung für die vorderösterreichischen Lande, also auch für den Breisgau. Und in der Präambel dieser Verordnung steht drin, wie heruntergewirtschaftet der Freiburger Wald sei. Also diese Verordnung ist von der Kanzel in Münster verlesen worden und die Freiburger haben sich auch ganz stark dieser Verordnung widersetzt, haben Gegengutachten erstellen lassen, dass es eben mit dem Wald nicht so schlimm sei. Es gibt dann eine Inventur von Meyer 1783, die schon zeigt, dass der Wald sehr stark in Mitleidenschaft gezogen war. Und in der Folge werden dann auch nachhaltige Lösungsansätze ersonnen und auch implementiert und realisiert, die dann entsprechenden Forsteinrichtungswerken, das sind also Planungswerke im 19. Jahrhundert, auch eine nachhaltige Bewirtschaftung des Freiburger Stadtwaldes nach sich ziehen. Ich habe Ihnen hier mal eine Grafik aus dem Buch von Helmut Brandl mitgebracht, um Ihnen eine Waldwende klarer zu machen, die dann auch Ende des 18. Jahrhunderts in Freiburg und überall in Deutschland zu erkennen ist. Sie sehen also hier bis zu dieser rot gepunkteten Linie, das ist also die Zeit vor der Französischen Revolution, also bis Ende des 18. Jahrhunderts, dass die Stadt, es geht also hier um Einnahmeüberschuss aus dem Stadtwald für den Gesamthaushalt der Stadt Freiburg. Sie sehen, dass da diese Säulen relativ klein sind und dass sie auch in sich mehr oder weniger homogen sind. Es gibt hier die große Ausnahme, das ist der Dreißigjährige Krieg, den kann man außen vor lassen. Und Sie sehen, der Stadtwald dient in erster Linie als Bedarfdeckungs- und Versorgungssystem für die Bevölkerung. Also man wollte kein Geld mit dem Wald machen, sondern man wollte eben der Bevölkerung diese lebensnotwendige Ressource zur Verfügung stellen. Es wird dann anders nach 1800. Sie sehen, da ist also der Prozentanteil des Einnahmeüberschusses geht schnell in die Höhe. Auch das ist ein Zeichen, dass Holz knapp wird. Also wenn was knapp wird, das ist ja der erste betriebswirtschaftliche Grundsatz, wir müssen wirtschaften, weil Güter knapp sind und wenn wir wirtschaften, wird auch ein Gut entsprechend teuer. Und Sie sehen, dass also hier auch schon die Knappheit mehr oder weniger sich ablesen lässt. Dieser Wald, der dann hier bewirtschaftet wird, dient insbesondere seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, also so ab 1850, gar nicht mehr so sehr der Brennholzversorgung der Stadt, weil man eben über die Bahn andere Energiestoffe beziehen kann, sondern der Wald dient in erster Linie der Nutzholzproduktion. Also hat man hier in dem Bereich, also vor 1800 noch 90% Brennholz genutzt im Wald, so kehrt sich das Verhältnis, im 19. Jahrhundert sind es dann nur noch 10% und es wird mehr Nutzholz produziert. Also eigentlich eine Waldwende, sage ich mal, dass auch andere Bewirtschaftungssysteme hinter sich zieht. Also man kommt hier von der Niederwald- und Mittelwaldbewirtschaftung immer mehr zu einer Hochwaldbewirtschaftung, einem Wald, der auch dem jetzigen Wald eher gleicht. Ganz entscheidend wichtig wird dann auch Ende des 19. Jahrhunderts die Erholungsfunktion des Freiburger Waldes. Und ich möchte Ihnen das auch mal ganz kurz chronologisch aufzeigen, wie sich das entwickelt hat. Ein Meilenstein war die Gründung des Verschönerungsvereins 1879 und hier eine Postkarte aus dieser Zeit, an der Sie sehr schön erkennen, dass man den stadtnahen Wald parkähnlich erschließt, einen entsprechend Anreiz gibt für die Bevölkerung, in diesen Wald auch hineinzugehen. Das ist also der Waldsee mit einem künstlichen See mit 6000 Quadratmeter Größe von dem Stadtgärtner Schmöger angelegt. Man hat auch den Schlossberg entsprechend gestaltet. Man hat Alleenbäume gebracht. Man hat Sichtschneisen in den Wald geschlagen mit schönen Blicken auf die Stadt. Also da wird der Wald quasi domestiziert. Er hält auch Einzug in die neuen Stadtviertel, in die Viere, nach Herdern, wo entsprechend auch Wald- oder Baumalleen gepflanzt werden. In der mittelalterlichen Stadt von Freiburg werden Sie außer der Linde keinen Baum finden. Also eine ganz andere Einstellung auch zum Wald. Freiburg öffnet sich dann auch dem Tourismus und ein ganz großes Event, sage ich mal, war die Höllentalbahn, die 1887 dann Freiburg auch mit dem Hinterland erschloss, die Viere, also heute, wo der alte Viere-Bahnhof ist, dieses Viertel ist zum Hotelviertel avanciert und sehr viele Sommerfrischler kamen eben nach Freiburg, um auch dann den Schwarzwald kennenzulernen. Und ab 1899 haben wir dann auch den ersten Skitourismus zwischen Schauinsland und dem Feldberg. Ganz wesentlich für die stadtnahe Waldgestaltung, aber auch um den Stadtwald von Freiburg entsprechend aufzuwerten, war der Stadtbürgermeister Dr. Otto Winterer, ein Glücksfall für Freiburg, der erkannt hat, dass Freiburg mit seinen Ressourcen Altstadt, Wald und Universität letztendlich ohne große Industrialisierung erblühen kann. Und Otto Winterer hat also diese Vision auch umgesetzt, auch im Wald. Und der Wald wurde entsprechend auch für die Bürgerschaft möbliert. Also hier der Rehbrunnen beispielsweise, das ist alles so die Zeit Ende 19. Anfang 20. Jahrhundert. Und auch die Ausflugslokale wie St. Ottilien, St. Barbara und so weiter wurden entsprechend gefördert, um eben den Bürger in die Stadt zu bringen, aber auch um einen frühen Tourismus in Freiburg anzusiedeln. In seine Ära fällt auch die Gründung des Arboretum in Freiburg-Günterstal. Es werden dann auch die ersten Douglasien gepflanzt, also die erste Douglasie in Freiburg wird 1896 im Stadtwald gepflanzt. Das sind dann nachher schon 1902 3.800 Douglasien. Und einer dieser Douglasien ist ja heute der höchste Baum in Deutschland. Die Waldraut steht also auf Freiburger Gemarkung. Und mit diesen Douglasien hat man auch entsprechende Bauwerke auf der Stadtgemarkung gebaut, beispielsweise der Schauinslandturm 1981 und dann den Schlossbergturm. Dann sehen Sie auch, mit welchen Dimensionen diese Bäume bestückt sind im Stadtwald. Ganz schnell noch zur forstlichen Ausbildung, weil das auch ein Novum ist im 18. Jahrhundert. Die ersten forstwissenschaftlichen Vorlesungen weltweit wurden in Freiburg gehalten, 1787. Das war eine Oberforstmeisterstelle, die automatisch auch Forstprofessur beinhaltete. Das war ein Herr Johann Jakob Trunk, der 1787 forstliche Vorlesungen gehalten hat. Er ist leider unehrenhaft entlassen worden. 1792, er sollte also die Vorlesung unentgeltlich anbieten, was er nicht tat. Und man hat sich dann dieser Person entledigt, hat dann die Forstwissenschaft auch in Freiburg nicht weitergeführt. Die forstliche Ausbildung ist dann 1920 gestartet. Vorher war sie in Karlsruhe und Tübingen angesiedelt und man hat sie deswegen 1920 in Freiburg installiert, weil man gesagt hat, Freiburg hat einen derart interessanten Wald, der in verschiedenen Höhenzonierungen wächst und das ist ein ideales Forschungsrevier eben für die Universität. Die Tübinger Studentenschaft war sehr erbost, dass sie nach Freiburg gehen mussten. Und da möchte ich Ihnen hier mal ein Zitat vorlesen, was in der Tübinger Zeitung abgedruckt worden ist. Liebe Leidtragende, ich habe keine Worte des Trostes. Die königlich-württembergische Forstmeisterschaft ist zu Ende. Verlassen irren die Schäflein der Praxis im Walde. Sie blicken nach ihrer Mutter, dass sie ihnen Milch der Wissenschaft gebe. An ihrer Stelle erscheint der badische Gorilla und haut ihnen eins in die Fresse. Das war also die Reaktion der Württemberger, dass Freiburg die forstwissenschaftliche Fakultät bekam. Also hier sehen Sie dann auch unter anderem württembergische Studierende in Freiburg, auch ganz interessant, die Hörsäle wurden noch mit Holz gefeuert in den 1930er Jahren. Die machen also hier Holz im Innenhof der alten Universität. So zum Krieg, das wäre auch ein Riesenthema, möchte ich ja trotzdem ansprechen. Freiburg, die Altstadt, war ja zu 85% zerstört. Also da hat der Stadtwald letztendlich auch nochmal sehr viel Holz geben müssen zum Aufbau dieser Stadt. Und die Verbindungswege waren ja gekappt und auch die Energiefrage musste also durch den Stadtwald wieder neu beantwortet werden. Also man hat Brennholz hauptsächlich im Gebiet des Waldsees eingeschlagen unter Aufsicht. Größere Bäume durften nicht eingeschlagen werden und das ist Thema in ganz Deutschland. Ich habe Ihnen hier selbst einfach als Beispiel mal einen Roman von Bosetzky, den ich sehr empfehle, Brennholz für Kartoffelschälen, mal an die Wand geworfen, der also sehr schön diese Thematik bringt. Der Stadtwald hat nach dem Krieg sogar Einzug gehalten in die Stadt. Wenn Sie sich hier mal ein Bild anschauen von der Nussmannstraße, da ist schon die natürliche Sukzession in den Straßen gewesen. Also ein verheerendes Bild, wenn man sich das mal vorstellt, dass also der Wald nochmal Überhand nimmt von der Stadt. Man ist natürlich aus diesen Städten gern herausgeflüchtet in den Wald. Gerade in der Nachkriegszeit war der Wald die heile Welt verkörperte. Und der Wald avanciert, und das haben wir auch schon bei Herrn Volz gehört, dann in der Nachkriegszeit eigentlich zu dem Ort, wo man den Krieg auch vergessen kann. Und entsprechend wird der Wald auch in den Medien aufgewertet. Allen voran in der deutschen Filmindustrie, die erste westdeutsche Farbverfilmung war das Schwarzwaldmädel, das also die Idylle des Schwarzwaldes zeigt, das Freiburg ausspart. Es gibt also kleine Filmsequenzen von Günterstal, aber die Stadt war eben noch zu stark in Mitleidenschaft gezogen. Und das hat eben 16 Millionen Zuschauer in die Kinos gebracht und sehr viele eben nach Freiburg und in den Schwarzwald. Das war also die Werbetrommel schlechthin, also diese Operettenverfilmung von Hans Deppe. Dieses Thema Schwarzwaldmädel hat man dann auch in den 80er Jahren nochmal aufgegriffen, als es um das Waldsterben ging, um eben auch die Menschen richtig, in die richtige Richtung, sage ich mal, zu sensibilisieren. Ein Thema, das auch mehrere Vortragsreihen füllen könnte und an unserer Fakultät wird dieses Thema auch anhand von 3 Dissertationen bearbeitet. Also ein ganz spannendes Thema. Dann jüngere Geschichte des Stadtwaldes Freiburg. 1999 war Freiburg oder der Stadtwald von Freiburg der erste kommunale Forstbetrieb in Baden-Württemberg, der seine Wälder zertifizieren ließ. Also es sind bestimmte Kriterien, nach denen die Wälder bewirtschaftet werden sollen. Das sind also ökologische, ökonomische und soziale Kriterien müssen erfüllt sein. Vielleicht noch am Rande. Ich weiß nicht, ob Sie es in der Presse dann mitbekommen haben, 2007 hat man mal kurz angedacht, ob man den Stadtwald eventuell verkaufen könnte, um die Haushaltslöcher zu stopfen, aber Gott sei Dank ist man davon abgerückt. Als letztes Bild möchte ich Ihnen gerne noch das Waldhaus vorstellen. Wir haben ja viele forstliche Einrichtungen, wo Sie sich weiter informieren können. Also neben der Universität oder der Forst- und Umweltwissenschaftlichen Fakultät gibt es die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Wonhald, es gibt die Forstdirektion, es gibt das Städtische Forstamt und es gibt jetzt auch seit 2008 ein Waldhaus, das die Aufgabe hat oder sich zur Aufgabe gemacht hat, den Bürger mit dem Wald noch mal mehr vertraut zu machen. Dahinter steckt eben auch dass man nachhaltige Entwicklungen im Wald zeigen kann. Also was Nachhaltigkeit ist. Und wir haben ja gesehen, also auch schon die ersten Waldbewirtschaftungssysteme, diese Niederwaldbewirtschaftungssysteme, haben schon Nachhaltigkeit abgebildet. So, ich gucke mal auf die Uhr, es sind jetzt genau 60 Minuten vorbei. Und ich zeige Ihnen hier mal so eine Luftaufnahme aus einem Ballon fotografiert. Und mit diesem Bild danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und das vielleicht sogar im Stadtwald von Freiburg mit jetzt neuen Perspektiven. Dankeschön. Applaus